Also der Text in 1. Petrus 4, Vers 12 beginnt mit Geliebte. Der Autor, Petrus, wiederholt dass diese Anrede, er hat er schon mal gebraucht in Kapitel 2, Vers 11, und er wiederholt das, um zu betonen, dass er ein tiefes Mitgefühl mit den Christen hat, eine Sympathie mit den Christen hat, denen er schreibt. Er schreibt, zur Wiederholung nochmal ganz kurz, Christen in der Nordtürkei, also in 5 verschiedenen Regionen, in Kappadokien, Asien, also der Provinz Asien, die in der heutigen Westtürkei ist, Bithynien, Galatien und Pontus. Und der Autor ist Petrus und er schreibt in eine Situation hinein, in der die Christen unter Verfolgung standen. Und er schreibt und er sagt, Geliebte. Ja, er drückt damit ein tiefes Mitgefühl und Sympathie aus für die Situation, in der die Christen sind. Und er sagt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Worum geht es hier? Es geht darum, dass die Christen verfolgt wurden von ihrem Umfeld. Das heißt, teilweise gab es Verleumdungen. Ja, kurze Rekapitulation. Also es ist gut möglich, dass Petrus, also sehr wahrscheinlich schreibt Petrus aus Rom. Und in Rom gab es den Kaiser Nero. Und wenn das stimmt, dass der Brief wirklich in dieser Zeit geschrieben wurde, zwischen 62 und 64 nach Christus, dann heißt das, dass die Christen dort in Rom ziemlich heftig betroffen waren. Da wurden Leute gefangen genommen, also es gab ja diesen römischen Brand, ne, diesen Brand, wo die irgendwie ein Großteil der römischen Stadt, also der Stadt Rom, verbrannt wurde. Und die Christen wurden zum Sündenbock erklärt vom Kaiser Nero und wurden dann wirklich als Fackeln im Garten von Nero verbrannt teilweise. Teilweise wurden sie Tieren vorgeworfen und haben eigentlich zu Unrecht gelitten. Und jetzt redet Petrus hier von dem Feuer. Und er sagt, das soll euch nicht überraschen. Ja, lasst euch durch das Feuer, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das Wort Feuerglut, das wird an einer Stelle im Alten Testament mit Ofen übersetzt. Oder auch Psalm 66, Vers 10 steht, wohl hast du uns geprüft, o Gott, uns geläutert, wie man Silber läutert. Und dieses Wort läutert ist das gleiche wie dieses Wort für Feuer hier. Das bedeutet eigentlich so eine Art Brennen. Es ist was ganz Heißes. Und dieses Feuer geschieht euch zur Prüfung. Es ist keine Bestrafung von Gott. Das ist eine Prüfung. Ein Test. Und es hat ein Ziel. Das Ziel ist Reinigung, Läuterung. Ja, es gibt einen schönen Vers dazu in Sacharja 13. Den lese ich mal aus Elberfelder vor. Vers 9. Das ist ein bisschen anderer Kontext, aber ihr werdet verstehen, warum ich ihn gleich vorlese. Also ich werde den Kontext jetzt nicht beleuchten von diesem Kapitel. Aber ihr werdet verstehen, warum ich es so. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Das ist Jesaja 13, Vers 9. Da geht es darum, dass Gott einen bestimmten Teil des Volkes nimmt und diesen Teil läutert, ihn prüft, ja, ihn reinigt, ihn heiligt. Ja, wie ein Silberschmied Silber nimmt und es in einen Ofen packt und läutert, reinigt. Ich habe das nie bis jetzt gesehen. Ich bin kein Goldschmied, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber so wie ich es gelesen habe, funktioniert das wohl so, dass der Silberschmied das Silber nimmt, das verunreinigt ist, das in einen Topf packt und der Topf wird angeheizt mit Feuer. Und ein Teil dieses, dieser Unreinheiten, weil anscheinend diese Unreinheiten eine geringere Dichte haben als das Silber, steigt das auf und sammelt sich oben an der Oberfläche an. Wird dann von dem Schmied abgeschöpft, bis dann am Ende der Schmied reines Silber übrig hat. So soll das laut, wie gesagt, dem was ich gelesen habe, funktionieren. Also ein bisschen erklären konnte ich es mir sozusagen mit der Holzkohle. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie man Holzkohle herstellt. Da nimmt man einen Köhler, das heißt, du brauchst eigentlich so einen großen Meiler aus Holz. Du nimmst Holz, was du zur Holzkohle verbrennen willst, und packst das in diesen Ofen rein oder quasi in diese Hitze rein. Und durch diese Hitze verbrennt alles in der Holzkohle, was nachher nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja? Also das Ganze, die Gnien, was auch immer in dem Holz drin ist, verbrennt, ja, und am Ende ist nur noch reiner Kohlenstoff übrig. Ja, und den kannst du dann verwenden. Das ist jetzt ein besseres Produkt als vorher. Ja, du kannst zwar auch Holz selber verbrennen, aber man stellt dir Holzkohle her, weil es besser ist als Holz, ja, zum Verbrennen. Okay, macht schon Sinn, ne? Also, und so ist es ein bisschen hier auch. Ja, es ist eine Prüfung, die geschieht, und die hat ein Ziel. Man könnte diesen Textabschnitt überschreiben mit dem Titel Hilfe für Prüfungen oder so. Oder Hilfe für das Feuer oder wie auch immer. Ja. Also er sagt erstens, wunder dich nicht. Das Wort, was hier steht für lass dich nicht befremden, das bedeutet so viel wie sich in einem fremden Land fühlen. Also in einem fremden Land sein und sich irgendwie als Ausländer fühlen, sich seltsam fühlen, weil man irgendwie sich also halt Ausländer ist. Es kommt schon mal im Petrus vor, und zwar im Kapitel 4, Vers 4. Da redet es davon, dass die Ungläubigen befremdet, dass wir nicht mehr mitlaufen. Also mit in der Sünde quasi. Und hier sagt er, wunder dich nicht, lass dich nicht befremden, das ist nur normal. Ja. Aber irgendwie ist es für uns oft doch nicht normal. Weil für den natürlichen Menschen erscheint es schon irgendwie befremdlich, dass zum Beispiel die Heiligen leiden müssen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich will jetzt keine Person nennen, jemanden siehst, der ein Heiliger ist, jemand, der Gott wirklich dient und kennt, und dann kriegt er eine richtig schlimme Krankheit, kriegt Krebs oder irgendwas Schlimmes, dann fragt man sich manchmal schon, warum ist das jetzt so? Ja, oder wie ist das jetzt zum Beispiel mit, weiß ich nicht, es gibt ja auch Situationen, ich weiß nicht, ich habe schon gelesen von einer Situation, wo ein Schiff in die Mission gefahren ist, Missionare, und ist untergegangen. Ja, oder manchmal wundert sich manchmal auch zum Beispiel über den Erfolg der Gottlosen. Ja, man wundert sich zum Beispiel manchmal über welche Bosheit zugelassen wird. Ja, ich meine, die Christen damals, da hat Nero regiert im Palast. Ja, in seinen Gärten brannten die Christen als Fackeln. Ja, und da im Palast regiert jemand, der voll böse ist, aber Gott hat ihm das gegeben. Und dann ist es schon erstmal so, dass man sich denkt, so, hä, wieso ist das so? Da muss man halt ein paar Sachen im Hintergrund haben und bedenken. Einmal, die Welt ist im Aufruhr gegen Gott. Okay, das heißt, wir brauchen nicht erwarten, dass die Welt uns bejubelt, weil sie ist gegen Gott. Das ist auch der Weg, den Jesus gegangen ist. Ja, das kommt gleich noch. Ja, der Weg, den Jesus gegangen ist, ist der Weg im Leiden. Okay, Vers 13. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Zweiter Punkt, also sei nicht überrascht, wenn dir Leiden begegnen, wenn dir ein Feuer begegnet. Schwierige Situation. Zweitens, freu dich. hört sich jetzt erstmal blöd an, aber steht hier, ja, freu dich. Sofern das wirklich ein Leiden ist, was du hast, weil du Jesus nachfolgst. Okay? Dazu kommen wir gleich noch in Vers 15 bis Vers 18, aber freu dich. Ja? Das ist ein gutes Zeichen. Dann wirst du dich auch am Ende freuen, wenn Jesus wiederkommt, ja, in der Offenbarung seiner Herrlichkeit, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja. Paulus, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Leiden und Herrlichkeit. Paulus sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Nochmal zurück zu dem Feuer. In Kapitel 1, Vers 6 steht schon. Ja, er sagt hier, ist ein langer Satz, und da geht es darum, oder ich lese einfach ganz vor vielleicht einfach, dann kann man das vielleicht verstehen. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 8. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, hier ist die Freude, ja, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Den liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Jesus hat sich auch gefreut. Ja, und zwar steht geschrieben in Hebräer 12.
In was?
In Hebräer 12. Mhm. Denn, Vers 3. Denn betrachtet den. Ah, nee, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Wegschauen eigentlich auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Freudig. Jesus hat das übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, Matthäus 5, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also wenn du angefeindet wirst, weil du ein Christ bist, ist das ein gutes Zeichen. Du kannst dich freuen. Ja? Auch wenn es nicht sich cool anfühlt. Auch wenn es nicht sich irgendwie, du kannst dich freuen. Einmal, du leidest mit Christus. Du leidest, weil du Christ bist, weil du Jesus nachfolgst. Und zweitens, dein Lohn ist groß im Himmel. Dieses Leiden wird dich heiligen. Ja, du wirst die Gelegenheit haben, den Leuten zu vergeben, obwohl die dir Böses tun. Du wirst die Gelegenheit haben, ja, die andere Wange hinzuhalten und so. Ja, das ist ganz schön schwierig. Aber das ist, dadurch heiligt dich Gott. Und du bist glücklich zu preisen. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, Vers 14, Kapitel 5, 4, Vers 14 wieder, glückselig seid ihr. Warum? Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Gott ist bei euch in dem Leiden. Ja? Der Geist Gottes ist in besonderer Weise dir nah. Man kann das ganz schön sehen in der Apostelgeschichte. Und zwar bei Stephanus. Und ich lese da nur zwei ganz kurze Abschnitte vor. Also ich lese nicht das Ganze, das könnt ihr selber lesen. Es ist so, dass der Stephanus ungerechtfertigerweise angeklagt wurde. Er war ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und niemand konnte, und er hat in so einer Art und Weise geredet, voller Gnade und Kraft. Es geschahen sogar viele Wunder und große Zeichen durch ihn. Und die konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit Stephanus geredet hat. Der hat einfach, das kann man dann auch in der Rede sehen, wie er predigt. Ja, also es ist einfach Hammer, wie er irgendwie so, im Englischen sagt man to turn the tables. Ja, also wie er ist eigentlich angeklagt. Und am Ende der Predigt überführt er quasi die ganzen Leute, die ihn anklagen. Also es ist echt irre, wenn man das liest. Jedenfalls steht geschrieben in Kapitel 7, Vers 1, Apostelgeschichte 7, Vers 1. Apostelgeschichte 6, Vers 15. Und alle, die im Hohen Rat saßen, also Stephanus ist vor dem Hohen Rat, vor dem jüdischen höchsten Gremium, also vor Gericht. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Dann hält er diese phänomenale Predigt, erfüllt vom Heiligen Geist, ja, wo er am Ende sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch die Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Die hören das, ihre Herzen werden durchbohrt und sie wollen ihn umbringen. Und dann Kapitel 7, Vers 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Also er hat diese besondere Erfahrung, kurz gesagt, vor seinem Tod. Der Geist Gottes ruht auf ihm. Ja, und hier sehen wir den ersten Märtyrer, ja, der stirbt und der in die Herrlichkeit eingeht. Ja, und so redet hier Petrus und sagt, der Geist der Herrlichkeit Gottes und Gottes ruht auf euch. Ja. Gott ist bei euch im Leid. Und ihm ist das nicht egal. Und es ist ein Zeugnis für viele Menschen. Paulus wird sich später bekehren und wird später beten und sagen, als dein Knecht Stephanus getötet wurde, da war ich einer von denen, die mit dabei standen und das gut fanden. Also er war später im Nachhinein überführt. Ja. Jetzt kommt Kapitel 4, wieder zurück in 1. Petrus 4, Vers 15. Er sagt, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Er sagt, du kannst auch Leiden haben, deswegen ist es nicht cool, es zu leiden. Ja, also es ist nicht so toll zu leiden, wenn du ein Mörder bist und dafür bestraft wirst. Ja, also wenn es gibt auch Christen, die zu Mörder werden, da verstehe ich mich nicht falsch. Es ist nicht, David hat auch gemordet. Ja, also ich sage nicht, dass das richtig ist und ich finde es auch nicht so toll. Ja, aber ich sage nur einfach, wir sollen nicht als Mörder, als Diebe oder als Übeltäter leiden. Also als jemand, der Böses tut, sollen wir nicht leiden. Beziehungsweise wenn wir deswegen leiden, dann haben wir uns das selber zuzuschreiben. Und ich glaube, dass es einige Leiden gibt in dieser Art und Weise, die auch vermeidbar sind. Wo wir sozusagen uns auch durch weises Verhalten oder durch gerechtes Verhalten einfach auch Leiden ersparen können. Ja? Also ist nicht jedes Leiden quasi sofort immer ein Leiden, das Gott auf dich erlegt. Ja? Und dann steht hier noch, oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Ja, also wir sollen auch nicht jeden irgendwie, ich weiß nicht. Ja, also das Wort heißt so viel wie eigentlich jemand, der Aufseher ist über was Fremdes. Also der Aufseher über was Fremdes ist und der sich einfach in eine Sache einmischt, die nicht seine ist. Ist nicht ganz klar. Manche deuten das Wort auch ein bisschen anders und sagen, das ist irgendwie so eine Art Verbrecher, so eine Art was auch immer. Das weiß man nicht genau. Wichtig ist aber, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Als Christ, wenn das der Grund ist, warum du dieses Leiden hast, dann kannst du dich glücklich schätzen und dann kannst du dich freuen. dann sollst du dir auch nicht, dich nicht schämen, dann brauchst du dich nicht schämen. Selbst wenn alle das doof, doof finden und du der Einzige bist in deiner Klasse, in deiner Stufe, in deiner was auch immer, in deiner Uni, in deiner Stadt, in deinem Land, der hier an Jesus glaubt und alle finden dich doof, du brauchst dich nicht zu schämen. Das ist kein Grund, sich zu schämen, wenn du als Christ leidest. Ja? Interessanterweise gibt es den Begriff Christ dreimal in der Bibel. Einmal in Apostelgeschichte 11, Vers 26 und einmal in Apostelgeschichte 26, Vers 28. Und ich lese die mal ganz kurz vor, die beiden Verse, weil ich glaube, dass man dabei was lernen kann. Und zwar, sorry übrigens, ich springe ziemlich viel heute, ja. Das ist nicht immer so. Aber heute ist es so. Hier geht es um die Christen in Antiochia. Hier wird das Wort Christ zum ersten Mal erwähnt. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr, das ist Saulus und Barnabas, der später Paulus genannt wird, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt würden. Okay? Interessanterweise gibt es den Begriff Christ, wie gesagt, nur dreimal im Neuen Testament. Einmal ist hier ist das erste Mal, wo die Jünger Christen genannt wurden. Die Bezeichnung, also wir sagen ja heute Christ, damals hieß das Jünger. Das heißt Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, Schüler von Jesus. Ja. Andere Begriffe waren Gläubige. Ja. Also ich könnte euch als alle die Verse sagen, das macht jetzt keinen Sinn, die könnt ihr euch nachher von mir abholen, wenn ihr wollt. Dann gibt es den Begriff im Apostelgeschichte Heilige. Ja, sie werden als Heilige bezeichnet. Ja, also nicht heilig im Sinne von der heilige St. Christophorus oder so, sondern heilig im Sinne von, dass wir geheiligt sind durch Jesus und dadurch heilig sind. Ja. Brüder werden sie genannt und auch die des Weges sind. Also das heißt, die den Lebensstil Jesu nachfolgen, die der Lehre Jesu und dem Leben Jesu nachfolgen. Von Juden, also wurden die Christen bezeichnet als die Sekte der Nazarener. Ja, steht in Apostelgeschichte 24, Vers 5. Und aber hier ist es so, dass zum ersten Mal die Jünger Christen genannt werden. Der Name Christ, also eigentlich Christianer oder Christianos, setzt sich aus dem Namen Christus und der Endsilbe Janos zusammen und bezeichnet einen Anhänger oder einen Nachfolger, also ein Mitglied der Christuspartei quasi. Vielleicht vergleich es mal mit Herodianer. Gibt es auch in der Bibel den Begriff Herodianer, ein Mitglied der Partei des Herodes. Also jemand, der Christus nachfolgt. Dann gibt es ein zweites Mal, wo das vorkommt, in der Apostelgeschichte 26, Vers 28. Interessanterweise in einer Verteidigungsrede von Paulus, beziehungsweise da ist es so, dass Paulus vor vor Festus und Agrippa das Evangelium predigt, diese Gelegenheit bekommt, zu erzählen, warum er angeklagt ist und dadurch dann das als Gelegenheit nutzt, um das Evangelium weiterzugeben. Und Paulus redet ziemlich überzeugend. Und er sagt, und Agrippa, dieser König Agrippa, antwortet dann darauf. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Also du machst, ja fast, ich bin ja, also wenn du so weitermachst, Paulus, ja, dann werde ich ja bald Christ. Ja. Paulus sagt dann, ja, ich möchte zu Gott beten, dass nicht über kurz und lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden wie auch du, wie auch ich bin, ausgenommen diese Festung. Also er sagt quasi, ja, das wünsche ich mir, okay, dass du ein Christ wirst. Das wäre cool. Das Interessante ist, dass zwischen diesen beiden Zeiten, also zwischen dem Zeit, wo dieser Name zum ersten Mal vorkommt, wie auch zwischen dieser Stelle hier in Apostelgeschichte 26, es so gewesen sein muss, dass dieser Name Christ gebräuchlich wurde. Ja, weil zumindest von außen hat man die Christen dann als Christen bezeichnet. Ja? Und später, auch spätestens ab dem 2. Jahrhundert, war der Name Christen Ehrenname. Und selbst heute, wir bezeichnen ja uns auch damit. Wir sagen, wir sind Christen. Ja? Ja, wir folgen Jesus Christus. Ja, also in dieser Zeit, in der Apostelgeschichte schon, wurde dieser Name gebräuchlich unter Christen. Also, das war jetzt schon jetzt hier komisch da gesagt, wie ich das gesagt habe, aber versteht, glaube ich, was ich meine, oder? Und jetzt hier ist es eben so, da sagt Petrus, wenn er aber als Christ leidet, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Ja, das ist kein Grund, dich zu schämen. Du kannst Gott da drin verherrlichen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Er sagt, die Zeit ist gekommen, der Zeitpunkt ist da, wo das Gericht, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Ja, es ist ein Prinzip in der Schrift, dass das Gericht immer beim Haus Gottes beginnt. Also wenn ihr mal lest, Hesekiel Kapitel 9, ne, da spricht Gott ein Gericht über Jerusalem und Israel. Wo fängt er an? Im Tempel werden die Ältesten erschlagen. Ja, ihr könnt nachlesen, Hesekiel 9, Vers 1 bis 7. Ja. Jeremia 25, Vers 29. Denn siehe, bei der Stadt, also Jerusalem, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Und ihr, andere Nationen, solltet ungestraft bleiben, solltet ihr nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der Herr Zebaoth. Also Gott fängt beim Haus Gottes an mit dem Gericht. In diesem Fall ist das die Gemeinde. Er sagt, wenn aber zuerst bei uns, ja, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Ja. Hier ist nicht Gericht gemeint im Sinne von Verdammnis, ja, sondern Gericht im Sinne von, dass dieses Feuer, ja, von dem er redet, der Verfolgung, das unter der Zulassung Gottes geschieht. Gott hat das zugelassen. Er hätte die Möglichkeit, das einfach nicht zulassen, aber er hat das aus seinem Grunde zulassen. Das heißt, dieses Feuer, das heiligt uns. Ja, es verändert uns, es reinigt uns. Gleichzeitig also der Gedanke ist ungefähr so, wenn Gott schon seine eigenen Kinder nicht verschont, sondern sie durch sowas durchlässt, ja, sowas quasi über ihn bestimmt, so eine Feuerprobe, was wird denn erst mit denen passieren, ja, die nicht quasi, ja, gerettet sind? Ja. Christen sind jetzt in der Feuerprobe. Ja, die Gottlosen, ja, die werden später in die Feuerprobe kommen. Also da wird die, das ist dann aber viel schlimmer. Also, ja, also, wie gesagt, wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünde erscheinen? Das heißt so viel, wie gesagt, wenn schon der Gerechte nur dadurch muss, wie wird es mit dem Gottlosen und Sünder sein? Die Schrift sagt, dass der Gerechte viel leiden muss, aber aus alledem ihn der Herr errettet. Und er sagt auch, sie sagt auch, also Paulus sagt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Jesus sagt in Lukas 23, Vers 31, hatten wir vor ein paar Wochen eine Predigt drüber, oder vielleicht 2-3 Monaten. Wenn man dies tut an dem grünen Holze, was wird dann an dem dürren geschehen? Ja, er sagt, ey, wenn das mir passiert, dem Gerechten, dass ich gekreuzigt werde. Ja, was glaubt ihr, was passieren wird mit den Leuten, die nicht gerecht sind, wenn Gott sein Gericht ausgießt? Ja. Okay. Jetzt Vers 19. Daher, und nochmal, das ist nicht zur Verdammnis für uns Christen, ja? Okay? Das ist, also das Gericht ist für uns Christen nicht in diesem Sinne zu verstehen, dass wir da verdammt werden. Diese Art des Gerichts hat Jesus getragen. Er ist gestorben, ja, damit wir nicht diese Bestrafung auf uns haben. Ja, sondern bei uns ist das alles bezahlt. Aber bei den Gottlosen eben nicht. Bei denen, die Jesus nicht, an Jesus nicht vertrauen und nicht kennen. Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Das ist so ein bisschen der Schluss von diesem Abschnitt. Er sagt, diejenigen, die da drin sind, die nach Gottes Willen, ja, ich meine, Gott, Hiob ist ein Beispiel, ja, Gott hat das zugelassen, ja, Gott hat das sogar so, und er war dann da drin, ja, wie sollst du jetzt in so einer Situation reagieren? Du sollst deine Seele Gott anbefehlen, als den treuen Schöpfer, ja. Dieses Wort anbefehlen heißt so viel wie, wo habe ich das stehen hier? Geld bei einem vertrauensvollen Freund hinterlegen. Ja, also deine Seele, deine Person, das meint eigentlich dich, deine Person. Also Seele in der Bibel hat verschiedene Bedeutungen. Es kann einmal Person bedeuten, es kann einmal bedeuten Atem, Kehle, es kann einmal bedeuten so viel wie Leben und es kann auch sowas bedeuten so viel wie Emotionen. Ja, da gibt es verschiedene Konnotationen dazu. Ich denke, dass hier gemeint ist, also alles quasi, sowohl die Situation, in der du gerade drin steckst, als auch dein Gefühlsleben, als auch deine komplette Person, deine Seele, sollst du Gott anbefehlen. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Also, Gott ist wie dieser vertrauensvolle Freund, dem du das einfach dein Leben in die Hand legen kannst. Ja, warum? Er ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Er wird damit gut umgehen. Ja, das Wort kommt auch vor in der Passionsgeschichte, wo Jesus betet am Kreuz, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er vertraut Gott sein Innerstes an, sein Wesen. Ja, und wir sollen unsere Seelen Gott anbefehlen, Gutes tun. Wir sollen den Ausgang der Leiden in Gottes Hand legen. Gott ist treu und Gott ist gut und Gott ist allmächtig und Gott ist der Schöpfer. Vertraue Gottes Allmacht und Gottes Souveränität, besonders dann, wenn du leidest. Ja? Und es ist auch so, dass, also es meint nicht, also sorry, wenn ich nochmal zurückgehen darf in Vers 18, ja. Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, das heißt nicht, dass das irgendwie unsicher ist, dass man gerettet wird, ja. Sondern es bedeutet so viel wie, weil Jesus für uns gestorben ist und seine Errettung ist komplett und sicher, ja. Sondern es bedeutet so viel wie, wenn, dass wir durch viele Schwierigkeiten und Leiden hindurchgehen müssen. Eine Sache noch, und zwar, hier steht, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Es kann Gottes Wille sein, dass du leidest. Okay, das muss man erstmal hören. Petrus hat zu Jesus gesagt, das widerfahre dir nur nicht, dass du zum Kreuz gehst und leidest. Ja? Das war seine Einstellung vor diesem ganzen Prozess, den er mit Jesus durchgemacht hat, wo Jesus zum Kreuz geht, er stirbt und er aufersteht. Jetzt, hinterher, was auch immer, wie viele Jahre später, ich schätze mal 30, 40 Jahre später, weiß nicht genau wie viel, ungefähr 30, 35 Jahre später, schreibt er, dass es einen nicht befremden soll, wenn man durch Leiden geht, weil das ist der Weg des Kreuzes. Okay? 1. Petrus 2, Vers 21. Oder wir fangen an Vers 20. Nee, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Er meint, Gutes zu tun und zu leiden, ja? Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also er sagt, Jesus ist dein Vorbild. Er ist wirklich der Gerechte, ja, der überhaupt keinen Grund hat zu leiden eigentlich. Ja. Aber er hat leidend, ja, hat er nicht gedroht, hat er nicht irgendwie auf eine andere menschliche Art und Weise versucht, dieses Leiden irgendwie zu beenden, sondern er hat Gott vertraut. Er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Wie machst du das? Im Gebet. Ja, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Deine Sorgen, deine Sachen auf ihn werfen. Ja, also diese Übergabe, die geschieht in der Hinwendung zu Gott, im Gebet, im Vertrauen und in der Ruhe. Ja. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Ja. Jesus hat gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewonne, aber Schaden an seiner Seele nehme? Denn was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Ja? Du kannst dein Wertvollstes, was du hast, Gott in die Hand legen. Und Gott ist treu und er wird es bewahren bis in Ewigkeit. Und auch wenn dein Körper stirbt, ja, deine Seele ist bei Gott in Sicherheit und geht nicht verloren. Ich würde gerne zum Abschluss beten. Danke, dass du der Gott aller Gnade bist. Und danke, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Und danke, dass du uns ein Vorbild hinterlassen hast, damit wir deinen Fußspuren nachfolgen. Danke, dass du Leiden nicht gedroht hast, sondern dich dem übergeben hast, der gerecht richtet. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, deinem Vorbild gleich zu werden, Herr. Du verheißt, Paulus hat geschrieben und gesagt, Herr, dass er möchte Anteil an deiner Auferstehung haben und gleichzeitig auch an deinen Leiden. Und Herr, du bestimmst das und du möchtest, dass wir im Leiden uns dir übergeben und das einfach alles in deine Hände legen, weil du gut bist und weil du darin verherrlicht wirst. Und wir bitten dich einfach, Herr, dass du uns hilfst, das anzunehmen. Und Herr, ich fühle mich teilweise ein bisschen verwirrt und habe ein bisschen verwirrend gesprochen wahrscheinlich und habe einiges vergessen und nicht am Abschluss vernünftig gemacht, aber ich bitte dich dennoch, dass du einfach wirkst, Herr. Und dass wir echt daraus was lernen, was wir auch wirklich mitnehmen können für uns. Ja, bitte hilf uns, eine vernünftige Einstellung zum Leiden zu haben, Herr. Und danke, dass du mit uns leidest, dass du uns verstehst, dass du uns darauf vorbereitest, Herr. Und bitte hilf uns, dass wir wirklich im Leiden, Herr, uns freuen, wenn wir um deines Namens willen leiden, Herr, dass wir unsere Seelen dir anbefehlen und dass wir uns davon nicht befremden lassen, Herr. Amen.